Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethier, ich bin heute wieder hier an diesem Tisch mit Jan Reitzner und Knut Nippe. Und wir sind im zweiten Teil unserer kleinen Reihe über eine Lutherschrift, die da heißt Vom unfreien Willen auf Latein, De Servo Arbitrio. Eines der großen Hauptwerke von Martin Luther aus dem Jahr 1525 im Jubiläum. Und vielleicht, wenn ihr uns vor zwei Wochen schon zugehört habt, habt ihr gesagt, ja, ich will das auch lesen. Vielleicht habt ihr euch das Buch sogar schon besorgt und das steht da noch und macht euch Angst wie ein brüllender Löwe. Und ihr wisst nicht, ob ihr es lesen sollt und wollt. Und Knut hatte beim letzten Mal ja angekündigt, er hat einen kleinen Lesetipp. Und Knut,
genau, den habe ich mir auch nicht ausgedacht, sondern den habe ich auch gekriegt. Und zwar ist das, wenn man das Buch in drei Teile teilt, was man, finde ich, man ganz gut machen kann. Also Luther folgt sozusagen einer damals klassischen Aufbau für solche theologischen Diskussionen, wo er im ersten Teil erstmal die Argumente von Erasmus nimmt, widerlegt, im zweiten Teil Munition für die eigenen Argumente sammelt oder eigene Argumente, wo er, da geht es dann viel um Bibelstellen, und im dritten Teil dann die Sache auf den Punkt bringt. Und ich habe es als hilfreichen Tipp empfunden. Ich habe meine beiden mit Podcaster hier davon nicht überzeugen können, aber ihr könnt es ja testen, dass man mit dem letzten Teil anfängt. Also tatsächlich mit seinem Abschluss, mit seinem, worauf es hinausläuft. Und dann macht man den Teil mit den biblischen Argumenten und dann macht man den Teil, wo er sich mit den Argumenten von Erasmus auseinandersetzt. Weil, ich glaube, das ist einfacher, weil dann weiß man gleich die ganze Zeit, worauf es hinausläuft. Und ich finde es nicht so leicht, vor allen Dingen, wenn man daran nicht so geübt ist, den ersten Teil, wo er sich mit Erasmus auseinandersetzt, dem ganz zu folgen, wenn man das Buch von Erasmus nicht kennt. Also das setzt Luther ja voraus. Ja. Das wird in manchen Ausgaben, wird es dann auch nett, in den Fußnoten wird dann immer gesagt, was Erasmus gesagt hat und so. Aber das wäre mein Tipp. Oder wenn man sowieso wenig Zeit hat und sagt, was ist das Wichtigste, dann ist tatsächlich hinten das Wichtigste, dann die biblischen Argumente dafür und dann erstmal Erasmus. Aber gut, das kann jeder, also hier steht es 2:1, aber ich als nicht Promovierter empfehle euch das hier. Aber wir machen das im Podcast anders.
Wir machen es im Podcast anders.
Ja, nicht zuletzt würde ich eben auch sagen, die biblischen Argumente sind eben das Zentrale, auf das es letzten Endes ankommt. Also wenn man so eine grobe Idee von der These hat, würde ich fast sagen, dann lieber mit den biblischen Argumenten anfangen.
Okay.
Und ich würde sogar sagen, vorne anfangen. Komm, jetzt haben wir drei verschiedene.
Alles klar.
Weil ich finde, dass Luther am Anfang viele der großen Themen, die er später weiter entfaltet, schon mal an.
Ja, das stimmt. Auch. Ich habe auch Beispiele am Anfang, wo ich am Anfang das schon sagt. Und trotzdem, gut, aber dein Tisch, deine Regeln. Malte hat heute gesagt, wir sollen heute bei ihm aufnehmen. Also darf er auch die Reihenfolge bestimmen.
Dafür gibt es aber auch sehr, sehr leckere belegte Brötchen hier.
Das stimmt, aber kein Matt. Also das ist.
Das lasse ich jetzt einmal dahin.
Und keine Fritz-Cola, also unser Sponsor.
Das lässt sich noch ändern.
Schmeißt uns raus.
Nein, wir machen jetzt mal weiter. Was ich nochmal interessant finde, ist, wie Luther diese Bibelstellen, mit welchem Bild er die einführt. Er redet nämlich von einer Schlacht. Also das große Bild, was er auch gegenüber Erasmus immer wieder einbringt, ist, es ist eine Schlacht zwischen den Argumenten und meine Soldaten sind Bibelstellen. Das finde ich ja schon mal ein starkes Bild, irgendwie zu sagen, hey, ich führe in dieser Auseinandersetzung Bibelstellen in die Schlacht, weil das sagt ja etwas darüber aus, was Luther Bibelstellen zutraut auf dem Schlachtfeld. Dass er denkt, mit Bibelstellen kann ich das Ganze hier entscheiden. Das ist ja nicht selbstverständlich, Jan. Vielleicht können wir nochmal so mal in die Zeit auch gucken. Wir kommen ja aus einer Zeit oder in unserer Zeit gerade in frommen Kreisen, Bibelstellen sind wichtig. Die Sache ist ja ein bisschen komplizierter im Spätmittelalter. Vielleicht kannst du uns da mal reinnehmen.
Also Bibelstellen sind natürlich auch im Mittelalter sehr, sehr wichtig. Das ist gar nicht die Frage. Entscheidend ist die Frage, was alles noch wichtig ist. Mhm. Weil man eben gesagt hat, in der Bibel ist es sehr kompliziert, sehr schwierig zu verstehen und sie ist leicht auch misszuverstehen. Und das kann man ja auch erstmal irgendwie nachvollziehen. Wir kennen ja auch alle Leute, die Bibel lesen und vielleicht sogar viel Bibel lesen und trotzdem zu Positionen kommen, über die wir uns vorsichtig gesagt nur wundern.
Ja.
So. Und die Lösung des Mittelalters ist dann eben, wir brauchen erstens ein solides Studium. Da kommt dieser ganze Aristoteles rein, also diese ganzen Philosophie und Philosophen, die man vormachen soll, zu wissen, was sind gute logische Argumente, was sind nicht so gute Argumente. Und dann soll man natürlich immer die Bibel von den Kirchenvätern her lesen, also von dem Augustin, von dem Hieronymus, damit man nicht sozusagen hochmütig jetzt die eigene Position ganz absolut setzt, sondern demütig dann auch auf andere hört und guckt, was eigentlich Generationen vor uns schon gedacht haben. Und dann soll man eben nochmal wieder sich konkret vor Ort in die Hierarchie eingliedern. Also am besten immer mal den Priester fragen. Und wenn der nicht weiter weiß, soll der mal den Bischof fragen. Also in das, was vor Ort ist. Und genau, das ist sozusagen der Grundgedanke erstmal. Wohingegen Martin Luther sagt, nee, die Bibel ist für sich schon der Soldat, der in die Schlacht zieht. Sie braucht nichts anderes um sie herum. Sie braucht keine Vorbereitung durch Philosophie und Philosophiestudium. Und sie braucht auch keine Kirchenväter, die sie unterstützen oder klarer machen.
Zumal ja Luther die Erfahrung macht, dass die Kirchenväter eher Sachen unklarer machen und komplizierter machen. Und Luther die begründete Vermutung hat, dass manche Kirchenväter auch nicht alles immer so in seinem Sinne zumindest verstanden haben.
Schon im 11., 12. Jahrhundert kommt das ja auf, diese berühmte Zusammenstellung Ja und Nein von Abelard, so heißt dieser Mensch, der aufführt, wo eigentlich die Kirchenväter sich auch gegenseitig widersprechen. Okay. Also es ist ja mitnichten so, dass die Kirchenväter immer alles so in eins sagen. Und auch Martin Luther stützt sich ja ganz stark und sagt immer wieder, ich stehe mit ganz vielen Kirchenvätern auch in Übereinstimmung. Gerade Augustin, auch für das Mittelalter mit Abstand der wichtigste Kirchenvater, wenn wir jetzt für die lateinischsprachige Christenheit schauen, sagte Luther, durchaus selbstbewusst, der steht eigentlich auf meiner Seite. Von daher, das bricht schon immer mehr ein, auch das Gegeneinander von Konzilsentscheidungen. Also wenn wir es uns in der Gestalt Martin Luthers einfach biografisch wieder klar machen, wo kommt der her? Eben genau von diesem mittelalterlichen Mindset. Und dann bricht es ihm der Reihe nach weg, dass er feststellt, oh, die Kirchenväter haben definitiv auch schon mal geirrt und widersprechen sich selber. Mhm. Auch die Konzilien, wo wichtige Bischöfe zusammenkamen und Bekenntnistexte verabschiedet haben, auch die haben sich geirrt. Das ist diese Geschichte mit Jan Hus, die wir letzte Folge schon hatten.
Wer war ganz grob Jan Hus? Aber ich glaube,
Jan Hus hat so knapp 100 Jahre vor Luther gelebt und Jan Hus hat auch sozusagen im starken Anschluss an Wycliffe aus England, um nochmal einen anderen Namen in den Raum zu werfen, beide haben eine ganz starke Gnaden- und Erwählungslehre vertreten.
Also ein bisschen ähnlich wie Luther?
Bisschen ähnlich wie Luther, manchmal auch anders, aber Jan Hus hat sozusagen auch noch viele andere Dinge, sozusagen geht es ums Thema Abendmahl und so weiter, die sehr, sehr ähnlich sind zu dem, was Luther gesagt hat und wurde dafür auf dem Konzil verbrannt. In Konstanz wurde er genau als Ketzer, als Irrlehrer verbrannt und das ist etwas, was Luther später sehr, sehr scharf kritisieren wird.
Und jetzt kann man ja fragen, was hat das Thema jetzt zu tun mit der Frage vom unfreien Willen? Wir können mal den Zusammenhang herstellen.
Naja, also Erasmus sagt ja, manches ist, das ist so ein bisschen schwierig, weil die Bibel da so ein bisschen unklar ist und manches in der Bibel ist auch sehr schwer zu verstehen und ist dunkel. Das ist ein Wort, auf das Luther richtig getriggert ist, wenn Erasmus sagt, die Bibel ist dunkel, dann sagt Luther, nee, das ist falsch.
Das heißt, wenn wir die Frage nach dem der Willensfreiheit diskutieren, können wir sie ja nicht anhand der Bibel klären, weil die Bibel selbst mal so spricht, dunkel ist. Wir müssen irgendwie Licht in die Sache bringen. Genau. Und das geht irgendwie anders, nur indem wir auf Kirchenväter gucken, indem wir gucken, was sagen wir mal, der Papst in Rom sagt und so weiter und so fort.
Und da ist, glaube ich, der große Dissens, wenn man so will. Ja. Wenn die Bibel selber hell und klar ist, dann braucht es keinen genialen Verstand mehr, kein langes Studium, sondern sie bringt sich selbst zu Gehör. Sie legt sich selbst aus, sie ist selbst das Subjekt, in dem sich Gott offenbart. So, das wäre Luthers Position. Das Problem ist dann nur mehr unser Herz. Unser Herz ist dunkel, unser Verstand ist dunkel, der blickt vieles nicht, aber es ist nicht das Problem der Bibel, du bist das Problem. Bei Erasmus ist eigentlich genau umgekehrt. Die Bibel ist in vielen total dunkel, schwierig zu verstehen und wir müssen von außen quasi Licht hineinbringen, Licht ins Dunkel der Schrift. Um es mal zuzuspitzen. Dann ist sozusagen das Licht mehr bei uns und den Kirchenvätern und bei anderen und der Auslegungsgemeinschaft, aber nicht in der Bibel selber. Und das ist, glaube ich, schon ein radikaler Unterschied, den man hier zwischen den beiden festhalten muss.
Ja, also ein totaler Gegensatz, ne? Also die Frage, wo Licht und Dunkel ist, wird genau gegensätzlich beantwortet. Bei Erasmus ist die Bibel dunkel und der Mensch kommt mit Licht rein, also Vernunft, Weisheit der Kirche oder so. Und hält es auf. Und bei Luther ist die Bibel hell, aber der Mensch ist dunkel. Und deswegen zu dumm ist zu verstehen.
Und ist wieder
oder nicht zu dumm, zu sündig, zu blind.
Und es ist wieder eine seelsorgliche Frage.
Ja.
Weil wenn die Bibel dunkel ist, dann ist sie ungewiss. Dann weiß ich am Ende wieder nicht, woran ich bei Gott bin. Also wieder geht es um die Frage, die hier gerungen wird. Wie ist das eigentlich mit Gottes Gnade?
Und das ist ja auch bis heute, würde ich sagen, in vielen christlichen Kreisen, wenn ich da auftauche, dann sagen sie, ach wie schön, Herr Pastor, dass Sie das ausgelegt haben. Und dann denke ich immer, ach, ihr könnt das auch ohne mich lesen.
Ja.
Ihr braucht mich nicht. Aber viele, gerade auch in frommen Kreisen, sagen ja, wir brauchen jetzt nochmal jemanden, der uns das historisch richtig einordnet und der uns sozusagen nochmal das philologisch klar macht und die Wörter erklärt oder so. Und Luthers radikale Ansage ist, nee, du kannst einfach so Bibel lesen und die Bibel ist klar, sie wird sich zu Gehör bringen.
Ja, vielleicht an der Stelle kleiner Einwand von mir. Luther redet ja von einer doppelten Klarheit und Unklarheit. Und er sagt, es gibt Wörter, die wir nicht verstehen. Das hat nichts mit unserer Sünde zu tun, sondern das sind einfach, weil die Wörter alt sind. Und da kann philologische Forschung reinbringen. Genau. Aber das sind Nebensächlichkeiten. Die entscheidenden Sachen sind klar. Gott ist Mensch geworden in Christus, ist für uns geboren, ist für uns gestorben, hat uns errettet. Das ist doch, also das ist so klar, dagegen ist das andere, wenn wir jetzt nicht genau wissen, was ein Pharisäer ist oder so, ja. Also das ist doch überhaupt nicht eine Ebene. Das ist so klar, das ist so hell. Was soll hier noch dunkel sein? In der ganzen Bibel geht es um diese Offenbarung, dass Gott zeigt, was ihm wichtig ist. Und ja, es mag auch noch ein paar Sachen Fragen geben, die er uns nicht beantwortet, aber die entscheidenden Fragen, wo Gott sagt, das ist entscheidend, die werden klar und hell beantwortet.
Und dann macht Luther ja auch noch, finde ich, ganz hilfreiche Differenzierung. Er sagt, es gibt auch bestimmte Dinge, die benennt die Bibel klar, ohne sie aber im Detail alles zu erklären. Hm. Er bringt als ein Beispiel die Trinität, sagt, ja, die Bibel lehrt die Trinität, ohne aber genau zu erklären, wie das funktioniert.
Ja.
So, also seine These ist nicht, dadurch können wir auch alles über Gott verstehen, sondern das, was die Bibel sagt, ist klar.
Das heißt, was Gott nicht, uns klar machen will, das macht er auch klar. Da braucht er nicht unsere Hilfe. Da ist eher das Problem, dass wir selbst dann immer noch zu doof sind. Aber dann brauchen wir umso mehr Gottes Klarheit. Und das ist eigentlich die zweite Klarheit. Also die eine Klarheit ist die Klarheit der Schrift. Mhm. Und die zweite Klarheit ist, dass der Heilige Geist in meinem, ich suche gerade die Stelle, aber dass der Heilige Geist mir, also meine innere Dunkelheit auch nimmt.
Denn die große Frage ist ja, und das wird ja jeder dann zuhört, sofort sagen, das ist ja nett behauptet, aber das lebe ich ja nicht. Also ihr könnt euch ja nett im Podcast hier hinsetzen und sagen, die Bibel ist klar und eindeutig, ich sag's mal mit dem heutigen Wort, eindeutig, die Bibel sagt eindeutig, was Sache ist in den wichtigen Themen. Aber wenn man auf die Christenheit guckt, gibt es doch zu jedem wichtigen Thema verschiedene Meinungen. Also ob Jesus Gottes Sohn sind, da gibt es doch viele, die sagen, nee, Jesus ist nicht in Wirklichkeit Gott, sondern da gibt es auch viele, die sagen, er hat nur als Ehrentitel Gottes Sohn, gibt es auch Leute. Und es gibt Leute, die sagen, dass die Taufe rettet und andere sehen das anders. Und dann gibt es über das Abendmahl streiten sie sich und über den freien Willen streiten sie sich. Und was die Kirche, also es gibt doch zu jedem Thema eigentlich verschiedene Meinungen. Also empirisch gesehen ist das doch mit der, dass die Bibel eindeutig ist, doch Unfug. Könnte man jetzt als Argument bringen.
Genau, und das beantwortet Luther aber jetzt folgerichtig anhand der Bibel. Mhm. Sagt, nein, die Bibel sagt, sie ist klar und hell. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ja, es gibt ganz viele Stellen, wo die Bibel mit einem Licht verglichen wird. Und wenn in der Bibel vorkommt, dass die Leute trotzdem umherirren, ja, verfinstert sind in ihrem Sinn, sich nach der Lehre ausstrecken, nach denen es ihnen juckt und so weiter, das wird ja in der Bibel erklärt, aber Luther versteht es so, wie die Bibel es versteht, das liegt an der inneren Dunkelheit der Menschen. Natürlich sagt Luther, dass es das alles gibt, erlebt er ja auch. Mhm. Aber er sagt, das ist wie ein Mensch, der irgendwo in einer dunklen Ecke steht. Mhm. Also es gibt einen Marktplatz und der Mensch ist in der dunklen Ecke und sagt, nur weil er nichts sieht, gibt es den Markt nicht oder gibt es die Sonne nicht. Mhm. Nee, das liegt an dir. Das ist nicht die Schuld der Sonne.
Wer in der dunklen Höhle sitzt und sagt, ich kann die Sonne nicht sehen, hat noch kein Argument dafür, dass es auch keine Sonne gibt.
Mehr über sich als über die Sonne.
Man muss sich, finde ich, auch immer klar machen, wie sehr Luther das bewusst war. Also Luther kannte ja diese enorme Vielfalt der Schriftauslegung, die es schon im Mittelalter gab, das ja super bunt war, super pluralistisch, super vielfältig war in seiner Bibelauslegung. Und gerade 1525, wir hatten in der letzten Folge auch über die Bauernkriege gesprochen, gab es ja konkurrierende Auslegungen der Heiligen Schrift. Mhm. 1525 ist auch das Jahr des schwäbischen Syngramma, um nochmal ein bisschen Lokalkolorit aus Tübingen einzuführen.
Bitte,
wo sich so schwäbische Theologen zusammentun und eine Schrift zum Abendmahl schreiben. Und vor allen Dingen Johannes Brenz, der Reformator Württembergs, eben dann sagt, nee, im Abendmahl ist Christus tatsächlich leibhaftig gegenwärtig. Also auch diese Debatten ums Abendmahl, das kennt ja Luther alles. Luther weiß das. Er ist ja nicht zu blöd und lebt sozusagen in seinem begrenzten Horizont und denkt, ach, ich bin das Einzige. Die Frage ist, was wir mit diesem Befund der Vielfalt machen und was hilft. Und Luthers Erfahrung ist, es hilft nichts, wenn wir jetzt sozusagen sagen, ach, Bibel ade, wir unterhalten uns nur mehr mit Vernunftargumenten. Es hilft auch nichts, wenn wir sagen, ach, okay, wir ordnen uns der Tradition unter. All das führt nur zu noch mehr Unklarheit. Was tatsächlich zu Klarheit führt, ist das Schriftstudium, ist, wenn man die Heilige Schrift selber liest. Und das ist sozusagen, der Befund ist, glaube ich, gar nicht Gegenstand der Debatte, sondern die Frage ist, wie sozusagen man damit umgeht
wo
und was hilft.
Die Lösung?
Wo ist die Lösung?
Ja.
Und ich finde das so interessant, dass du ja eigentlich bei jedem Thema auf der Welt immer Leute hast, die es in Frage stellen. Also das ist ja kein Problem der Bibel an sich. Also die Frage, ob die Erde eine Kugel oder eine Scheibe ist, selbst da findet man, selbst im 21. Jahrhundert,
findet man noch Leute in Westeuropa, die sagen, Scheibe.
Genau. Die Erde ist eine Scheibe und das ist alles eine große Verschwörung, dass die Erde eine Kugel ist. So, also es gibt ja eigentlich nichts, was wirklich selbst evident Und da würden wir, wo es nicht Menschen gibt, die sagen, nee, stimmt nicht.
Und da würden wir jetzt auch nicht sagen, okay, also die Physik ist offensichtlich nicht überzeugend genug. Es liegt an der Physik.
Genau.
Oder an der, keine Ahnung. Ja.
Ich habe jetzt mal versucht, ein unverfängliches Beispiel zu wählen. Vielleicht kann man noch mal schauen auf andere Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen. Weil ich kenne manche, die sagen, deswegen wird man heute Katholik. Weil es nämlich bei den Protestanten so viele Meinungen gibt. Es gibt auch 36.000 protestantische Denominationen. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber die Zahl geistert so durch die Welt. Und weil die Bibel unklar ist, sind sich auch Protestanten in allem uneinig. Deswegen ist doch gerade gut, Teil der katholischen Kirche zu sein, weil da gibt es die eine Meinung, das eine Lehramt. Ne, da gibt es sozusagen den Papst, der das am Ende final auslegt, und das katholische Lehramt. Das ist doch eigentlich eine deutlichere, eine auch, die einem Menschen mehr Klarheit bringt, eine Lösung, weil sie eindeutiger ist. Was sagt ihr dazu? Ich bin jetzt noch nicht konvertiert, aber ich will das Argument mal ins Spiel bringen.
Ich würde schon den Befund in Frage stellen erstmal. Also ich habe ein Jahr in Jerusalem in einem römisch-katholischen Kloster in der Domitio-Abtei gewohnt, gelebt und studiert. Und wer sich ein bisschen auseinandersetzt mit römischem Katholizismus, weiß, wie enorm vielfältig das ist. Mhm. Viele der liberalen römisch-katholischen Priester Deutschlands dürften schon in manchen Regionen Polens, glaube ich, keine Messen mehr lesen. Ja. Man schaue sich die Auseinandersetzung an um die Frage nach dem lateinischen Ritus und so weiter und so fort. Also ich erlebe den römischen Katholizismus als mindestens so vielfältig. Mhm. Man schaue sich auch an, wie viele konservative Katholiken den letzten Papst gar nicht akzeptiert und anerkannt haben. Und. Also von daher, glaube ich, ein genauerer Blick würde offenbaren, dass es genauso vielfältig ist.
Löst das Problem nicht wirklich?
Löst das Problem also überhaupt nicht wirklich. Punkt eins. Punkt zwei ist natürlich, dass wir das Problem haben, dass diese Päpste schon, wenn man sich die letzten paar anschaut, sich oft genug widersprochen haben. Mhm. Und insofern ist auch da immer noch die Frage, welche Konzilstexte nehme ich denn jetzt? Und welche päpstlichen Aussagen halte ich für verbindlich oder nicht für verbindlich? Also ich bin am Ende wieder darauf zurückgeworfen, dass ich irgendwie auswählen muss, dass ich irgendwie mich irgendwas raussuchen kann. Und gerade deshalb gibt es ja diese enorme Vielfalt innerhalb des römischen Katholizismus.
Und trotzdem macht die katholische Kirche einen geschlossenen Eindruck als der deutsche Protestantismus, sage ich jetzt mal so. Aber mein Argument wäre doch eher, ja, wenn das dein Bestreben ist, dass du möglichst eine total eindeutige Lehre hast, dann such dir die strengste Sekte, die du findest. Also ja, da hast du es. Ja, also, und das wäre nicht die katholische Kirche. Aber das ist doch die Frage, ob das der Sinn, also wenn du jemanden hast, der für dich sagt, was schwarz und weiß ist, ja, dann ist natürlich das.
Nee, aber ich möchte ja Gewissheit haben. Dass ich wirklich.
Genau, und die Frage ist: Findest du die Gewissheit in einer Institution, die dir sagt, so ist es und nicht anders? Oder findest du Gewissheit in den Zusagen der Schrift? Und da würde ich sagen: Also, das ist natürlich was anderes. Und da muss man bei der Schrift auch manchmal suchen und klopfen und fragen und so weiter. Und nicht kriegst einfach nur eine E-Mail, so ist es und tschüss. Aber trotzdem glaube ich, dass die eigentliche Gewissheit, die auch dein Herz erreicht, die dann auch deine Gewissheit wird und nicht nur eine verordnete, da ist eben so eine vorgegebene Organisation nicht das Mittel der Wahl.
Und dann ist ja immer noch die Frage übrig, habe ich mir die richtige Institution ausgesucht?
Ja.
So, also man spricht ja auch oft mit Blick auf bei der Reformation von der großen Glaubensspaltung. Aber natürlich ist es längst vor Luther schon so, dass gerade im ostkirchlichen Bereich keiner auf die Idee gekommen wäre, dass zufällig der Bischof von Rom der wichtigste der Welt sein sollte.
Ja.
Das findet man in Alexandrien in Ägypten genauso seltsam wie im heutigen Istanbul in der Türkei beim ökumenischen Patriarchen. Also von daher, und dann schauen wir auf die Hussiten, also die Jan Hus nachfolgen. Auch dort gibt es so etwas wie eine eigene Konfession unter Anführungszeichen, die sich dort schon entwickelt. Mhm. Also es bleibt ja trotzdem die Frage übrig, welche Institution wähle ich? Denn daran hängt ja dann auf einmal alles. Wenn ich die falsche Institution ausgewählt habe, dann habe ich ein Riesenproblem.
Und Luther ist dann überzeugt, die Bibel ist grundsätzlich klar und gibt mir in den entscheidenden Dingen, vor allem den Heilsfragen, Gewissheit. Und ich finde interessant, wie Luther das auch in seiner Art in der Auseinandersetzung mit Erasmus immer wieder zur Sprache bringt, weil er Bibelstellen auslegt und ganz stark auch sagt, naja, die Bibelstelle kannst du richtig verstehen, wenn du zum Beispiel auf den Kontext guckst oder wenn du hier einmal grammatisch guckst, was das vielleicht im Hebräischen bedeutet. Also für Luther ist das auch nicht nur
das
behauptet.
Das ist übrigens immer eine subtile Spitze gegen Erasmus, weil sein Hebräisch eben nicht so berühmt war. Also es gibt auch so ein paar Sachen, wo Martin Luther immer noch mal so ein bisschen durchblicken lässt. Naja, und Martin Luther sich da sehr reingefräst hat ja in die hebräischen Grundbedeutungen. Ja.
um mal zu erklären, Erasmus hat damals sozusagen das griechische Neue Testament zugänglich gemacht, da war er der Große. Und Martin Luther war im Grunde ein Bibelprofessor, als heute würde man sagen ein Alttestamentler. Also der konnte sich, Luther hat die Psalmen viel ausgelegt, Luther war richtig dran im Hebräischen. Und Luther sagt, Kleid der Schrift heißt, wirklich auch zu gucken und zu forschen und die Texte sich anzuschauen. Und dann ergibt sich vom Kontext her oft auch klar, was sie meinen und bedeuten.
Und das ist dann, muss ich schon auch sagen, wiederum meine Erfahrung. Also Wenn ich jetzt, keine Ahnung, in meinem Studium die Taufdiskussion geführt habe oder so und wir nur abgeglichen haben, was unsere Positionen sind, dann ergibt sich nur Polarisierung, Diskussion. Und wenn ich aber gesagt habe, komm, lass uns mal die Bibel öffnen und wir gehen einfach mal Stelle für Stelle durch, meinetwegen immer abwechselnd, einer bringt die Stelle ein, dann bringe ich wieder eine Stelle ein und diskutieren vom Kontext, was dort steht, dann entsteht viel mehr Einheit und viel mehr Klarheit, als wenn ich die Bibel außen vor lasse. So, und das ist ja eben das auch, was in den antiken Konzilien passiert, wo die Bibel in der Mitte liegt, wo eben klar ist, auf die bezieht man sich, um die ringt man und um ihre Position. Und auch die Kirchenväter, das ist ja auch was Luther immer stark macht, beziehen sich ja auf die Schrift und holen von ihr her ihre Autorität. Sie behaupten ja gar nicht, eine von der Schrift unabhängige Autorität zu haben, sondern von ihr her kommen sie.
Das ist auch meine Erfahrung als Gemeindepastor, dass also, wenn man Menschen zum Bibellesen ermutigt, Leute im Großen und Ganzen von sich aus eine gesunde Theologie entwickeln.
Ja.
Und auch selber auf Gedanken kommt, die, wo ich weiß, das habe ich denen nie so gesagt, aber das seht ihr völlig richtig. Das habt ihr einfach dadurch, weil ihr die Bibel gelesen habt. Ja. Und das ist für mich auch so, ja, die Bibel legt
sich. Genau, und sie ist eben klar, heißt nicht, dass dort sich nichts findet, was dich empört. Also Das, glaube ich, ist auch noch ein häufiges Missverständnis. Die Bibel ist hell und klar, aber es kann trotzdem wirklich verstörende Sachen drinstehen.
Ja.
Es können Sachen drinstehen, die dein Gottesbild wirklich völlig verändern. Es können Sachen drinstehen, die dich radikal demütigen, weil du denkst, oh, wow, ich dachte eigentlich immer, ich wäre ein besserer Mensch. Also diese Bibel kann ich trotzdem noch zum Weinen und zum Lachen und zum Verzweifeln bringen. Aber sie ist klar.
Ja, und ich glaube auch, an manchen Stellen sind da Provokationen drin, also wo mir die Klarheit nicht sofort einleuchtet, aber immer wieder zurückgehen. Also ein Beispiel bei Luther wäre jetzt dieses Berühmte mit der Gerechtigkeit Gottes, bei Paulus. Ja, wo er sagt, Paulus lobt die, das ist ihm klar, aber er versteht nicht, warum. Weil er denkt, Gerechtigkeit ist doch eher das Schlimme an Gott, ja, weil das schlecht ist für mich. Und dann geht er immer wieder hin und immer wieder hin. Und dann irgendwann wird ihm das, also das, was ihm äußerlich vom Verstand eingeleuchtet ist, Paulus findet die Gerechtigkeit Gottes gut, aber er versteht nicht warum, wird dann auch innerlich klar bei ihm, dass er sagt, ach deswegen, oh, ist die geil. So. Also das, glaube ich, gibt es auch, dass nicht jede Provokation sofort dazu führt, dass mir das Licht aufgeht.
Gibt ja bei Luther auch in den Tischreden irgendwo dieses schöne Bild vom Apfelbaum. Ich gehe vorbei und gucke sozusagen, manche Äpfel, die dort hängen, sind schon reif.
Ja.
Das sind die Dinge in der Schrift, die ich schon verstehe. Und die pflücke ich bitte. Und diejenigen, die noch nicht reif sind, geh erstmal vorüber und denk dir, okay, was jetzt eigentlich die Bannandrohung da meint und Bannvollstreckung im Alten Testament und so, das gucke ich mir ein andermal nochmal an. So, und in diesem Drive, finde ich, ist Luther auch wieder ganz seelsorglich unterwegs. Und entscheidend bei der inneren Klarheit ist natürlich, dass du irgendwann begreifst, dass das für dich geschehen ist. Das ist natürlich ein Wirken des Heiligen Geistes. So. Es gibt diese äußere Klarheit, wo man feststellen kann, ja, in dieser Bibel wird Jesus als Sohn Gottes beschrieben. So, das ist äußere Klarheit. Aber dass dieser Sohn Gottes für mich auf die Erde gekommen ist, für mich gelitten hat, für mich gestorben ist und so, dass ich wirklich gemeint bin in diesem Buch, dass sozusagen ich in diese Geschichte hineingenommen bin, das ist eben etwas, was der Heilige Geist dann nochmal schenkt. Und das nennt er eben innere Klarheit. Und das kann man nicht äußerlich andemonstrieren irgendwie in Vorlesungen.
Überhaupt ist ja dieses ganze Buch De Servo Arbitrio auch eine Sammlung von Spitzensätzen. Es gibt ja viele bekannte Luther-Zitate, die aus diesem Werk kommen. Und eines ist, nimm Christus aus der Schrift, was wirst du sonst in ihr finden? Und das ist genau das, was du ja eben, Jan, sagst, das Zentrum der Bibel, das arbeitet Luther hier auch aus, ist Jesus Christus. Und das, was Jesus Christus für mich getan hat.
Dahinter steckt natürlich auch die tiefe theologische Überzeugung eigentlich der gesamten christlichen Kirche, dass Christus schon im Alten Testament gegenwärtig und handelnd ist, weil es von Ewigkeit her der dreieine Gott ist. Also das ist ja bis in unseren Sprachgebrauch hinein inzwischen verwirrt. Es gibt natürlich keine Zeit vor Christus oder nach Christus. Manchmal sagen wir, es ist das dritte Jahrhundert nach Christus. Das ist natürlich Quatsch. Es gibt auch kein Jahrhundert vor Christus. Es gibt eines vor Christi Geburt. Ja, und manches passiert vor Christi Geburt schon in dem, was wir Altes Testament nennen oder hebräische Bibel. Aber es ist natürlich nicht vor Christus, sondern nach dem Zeugnis des Neuen Testaments spielt Christus auch schon eine große, ja gewaltige Rolle in den Schriften des Alten Testaments.
Also unsere Hörer werden jetzt nie wieder sagen, vor Christus, nach Christus, nachdem sie so...
Das wäre Irrlehre.
Genau, da kommt Jan bei euch vorbei.
Ich fand nochmal spannend, in welcher Bibelstelle Erasmus eigentlich in diese Frage einsteigt, nämlich mit Römer 11. In Römer 11 hört Paulus auf zu argumentieren und staunt über das Geheimnis Gottes und sagt, welch eine Größe und Höhe, Tiefe, das Geheimnis Gottes ist so. Und Luther sagt, gute Bibelstelle, aber sie handelt gar nicht von der Bibel. Sie handelt eigentlich von Gott. Und da sagt Luther, man muss zwischen Gott und Bibel schon unterscheiden. Gott ist nicht immer klar. Gott hat eine dunkle Seite. Gott verstehen wir nicht in allem. Gott
damit tut, ist verborgen gemeint.
Ist auch verborgen.
Nicht böse.
Nicht böse. Ja, unverständlich. Ne? Also ein
ja,
Gott,
genau.
Ein Gott, warum lässt Gott mich leiden?
Ja.
Warum macht Gott, dass meine Tante glauben kann, aber mein Onkel nicht? Das ist dunkel.
Genau, ich meine, also wir benutzen dunkel ja manchmal auch im Sinne von moralisch dunkel.
Stimmt.
Hier ist dunkel mit unverständlich und damit auch angstmachend. Also so ja. Wie ich im Dunkeln auch Angst habe, mich fürchte und so weiter. Also unangenehm, das ist alles gemeint. Mhm. Aber es ist nicht gemeint, Gott hat eine unterdrückte, wenn ich sage, Malte, ich habe eine dunkle Seite, dann meine ich nicht, ich habe eine Seite, die du nicht verstehst, sondern eine Seite, die ich auch nicht gerne zeige, weil sie irgendwie scheiße ist.
Und deswegen wird Luther schon auch sagen, halt dich an den Gott, wie er dir in der Bibel begegnet und nicht an den Gott, wie du abstrakt über ihn spekulierst.
Das sind ja diese berühmten Fragen auch schon im Mittelalter. Könnte Gott einen Stein erschaffen, den er selber nicht tragen kann? Mhm. So, geht das oder geht das nicht? Und darüber wird ja viel und wild diskutiert. Und da würde Luther sagen, das ist hohle Spekulation. Stell dir nicht Fragen, wie Gott eigentlich auch noch sein könnte, sondern nimm dir den vor, der geoffenbart ist. So, und dann gibt es ja auch diese großartigen Stellen, ja, das ist sozusagen der höchste Grad des Glaubens, sagt der Luther an einer Stelle, an den Gott zu glauben, der wenige erwählt und viele verdammt. Das kann uns jetzt erstmal unbegreiflich erscheinen, da verbirgt sich Gott für uns vielleicht drin, aber sozusagen trotzdem dürfen wir darauf vertrauen, dass es eines Tages zu diesem Zeitpunkt kommen wird, dass wir keine Fragen mehr haben, dass wir erkennen, dass er die Liebe ist in Person, dass er gütig ist, dass er allmächtig ist und so weiter und dass das alles zusammenpasst, was für uns im Moment, auch für mich und für euch, manchmal unverständlich ist.
Und mein Argument bei Römer 11 wäre ja, das Problem ist da ja genau, dass da Sachen genannt werden, die in unserer Logik nicht zusammenpassen. Mhm. Und weswegen Paulus sagt, ey, ich verstehe es nicht. Aber die Sachen werden ja klar genannt. Paulus kann sie nur in seiner Logik nicht, kriegt es nicht zusammen.
Ja.
Wie kann es sein, dass Gott alle Menschen retten will und ich erlebe, dass Leute nicht zum Glauben kommen? Aber Paulus geht ja von zwei klar geoffenbarten Sachen aus, für die sein Kopf zu klein ist.
Genau, und es ist ja auch sozusagen ein Staunen über diese Allmacht, die auf verschlungenen Wegen zum Ziel führt. Römer 9 bis 11. Sozusagen die Heiden.
Warum geht es denn um Römer 9 bis 11?
Um die Erwählung Israels. Insofern ist es eben auch ein klassischer Erwählungstext und passt natürlich auch gut zum Thema freier, unfreier Wille, den wir in der nächsten Einheit nochmal näher anschauen wollen. Warum eigentlich ist es so, dass ganz viele Juden zur Zeit von Jesus eben nicht Jesus als Messias anerkannt haben und das offensichtlich auch danach nicht sofort tun. So, und warum ist es so, dass gerade unter den Heiden aber dann so viele das tun, gerade unter den Gottesfürchtigen in der Nähe der Synagoge und so weiter. Und dann sagt eben Paulus, ja, das ist sozusagen ein gegenseitiges sich Reizen. Die Heiden werden sozusagen immer stärker, bis die Vollzahl der Heiden da ist, bis das Pleroma auf Griechisch da ist. Und dann wird am Ende aber auch ganz Israel errettet werden. Pars Israel, so Zäsetal. Und das ist sozusagen der Clou, dass es am Ende dann doch auch wieder sozusagen eine endzeitliche Errettung Israels gibt. Und wie das jetzt im Einzelnen passiert, man hat immer Riesendebatten. Man kann sich hier auch ganz schnell in ganz viel Nesseln setzen. Vielleicht habe ich auch schon einen falschen Halbsatz gesagt.
Sehr gut auf der Zielgerade des Podcasts.
aber entscheidend ist eben sozusagen, dass dieses Erwählungshandeln Gottes uns vielleicht auf der Erde seltsam vorkommt, aber dennoch seinem großen Ziel dient und am Ende zu seinem Ziel kommt. Und darüber staunt Paulus.
Zum Schluss kann man noch mal sagen, Luther gibt dir auch Tipps mit damit zum Bibellesen. Was ist, wenn ich Bibel lese und mir eine Stelle unklar erscheint? Luthers Grundsatz ist ja auch, ich lege die unklaren Stellen von den klaren her aus. Also es gibt oft mal Stellen, wo ich nicht weiß, wie ist das einzusortieren. Aber andere Stellen, die sind mir sehr deutlich. Und dann benutze ich die, die deutlich sind, um die, die nicht so deutlich sind, auszuleuchten, sag ich mal.
Genau, Luther ist so eine flächige Bibellese, sehr, sehr fremd. Also was man ja später dann im Reformiertentum stark hat, diese Lectio Continua, also dass man einfach der Reihe nach die Bibel durchliest, da würde Luther immer sagen, nee, wenn du jemanden hast, der noch gar keine Ahnung von Christentum hat, dann lass ihn erstmal vielleicht ein Evangelium lesen oder lass ihn sozusagen ein paar grundlegende Texte lesen. Und in theologischer Hinsicht ist eben der Römerbrief zentral. Das ist sozusagen der, wo die Dinge am deutlichsten formuliert sind und von daher erschließt er sich das. Das heißt nicht, dass die anderen Stellen nicht Teil der Bibel sind, sondern es meint eben, dass es fürs Verständnis, für die Hermeneutik eben zentral ist, bei bestimmten Büchern anzufangen.
Ich danke euch für diesen Perforce-Ritt durch Luthers Blick auf die Bibel und die Klarheit der Heiligen Schrift. In 2 Wochen werden wir auch dann auf die eigentliche Frage zu sprechen kommen, nämlich, wie ist das jetzt eigentlich?
Kann man sich für Jesus entscheiden?
Ja, kann man.
Kann man sich entscheiden, dafür Gott zu lieben?
Das ist eine schwere Frage. Die diskutieren wir in 2 Wochen. Wenn ihr uns bis dahin vielleicht einen kleinen Gefallen tun wollt, unterstützt uns gerne. Es gibt unsere Homepage tischgespräche-podcast.de. Da ist auch eine Rubrik Unterstützen. Wir freuen uns auch, wenn ihr vielleicht spenden mögt für den Podcast Tischgespräche. Das hilft uns, diese Folgen zu produzieren. Das ist auch mal ein bisschen mit Kosten verbunden. Und da freuen wir uns über eure Unterstützung. Ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder und diskutieren, Wille frei oder nicht. Macht's gut.